Viele haben das Gefühl, dass so ein gewisser Aktionismus, eine Aktivität auch einfach vorgaukelt, dass man gerade hier was Sinnvolles tut, dass man viel tut. Also viel Trara, viel Blabla, viel Lärm und nichts, wenn man so will, fühlt sich manchmal an wie, boah, ich bin voll beschäftigt, ich mache hier voll die Arbeit, ich mache hier voll das Sinnvoll, wo man eigentlich sagen könnte, ey, mit zwei vernünftigen Handgriffen, einer rechts, einer links, wäre das ganze Thema total sofort erledigt. Und das gilt auch manchmal, oder gilt nicht nur manchmal, sondern wirklich extrem häufig tatsächlich auch für den Arbeitsplatz.
You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
Martin, wir fangen an. Wir sprechen heute wieder über ein spannendes Thema. Ich habe ganz oben auf meiner Liste stehen Arbeitsplatzoptimierung. Spielt ja in vielen Bereichen eine Rolle, nicht nur in der Kieferorthopädie. Und da frage ich mich so, wie sieht, also es ist jetzt wieder so diese utopische Frage nach dem perfekten Zustand, aber wie sieht denn der perfekt eingerichtete Arbeitsplatz in der Praxis eigentlich aus?
Total spannende Frage. Perfekt eingerichtet, wie du sagst, ob es das wirklich gibt. Aber man kann es auf jeden Fall anstreben. Und was sollte man dabei beachten? Er sollte im Prinzip erstmal ergonomisch sein. Das heißt, sag ich mal, grundsätzlich sollte er nicht gesundheitsschädlich sein, sondern er sollte, sag ich mal, so eingerichtet sein, dass man dauerhaft dort arbeiten kann. Und da sieht man schon quasi den ersten Punkt, der für sehr, sehr viele Arbeitsbereiche sehr unterschiedlich sein kann. Also wenn wir mal schauen, meinetwegen die Arbeit am Behandlungsstuhl zum Beispiel, da geht es darum, wie ist der Stuhl positioniert, wie ist also der Behandlungsstuhl, wie ist der Stuhl positioniert, wo man selbst drauf sitzt, welche Haltung nimmt man dort ein, gibt es dort vielleicht auch bestimmte Vorgaben oder bestimmte, ja, Lieblingspositionen, die so Mitarbeiter da entsprechend auch haben. Das ist schon mal zum Beispiel ein spannendes Thema, was manchmal auch mit dem Thema Effizienz so ein bisschen, sag ich mal, auch Hand in Hand gehen muss. Ich bleibe mal einmal beim Thema Behandlungsstuhl ganz konkret. Klassiker ist natürlich, wenn man zum Beispiel Rechts- und Linkshänder arbeiten hat, die dann unter Umständen dort auch kleine Unterschiede haben. Das heißt, ist die Frage vielleicht, wie richtet man den Stuhl so ein, dass er möglichst von der Effizienz her einheitlich ist für alle und dann aber auch gut bedient werden kann vom Rechts- und vom Linkshänder gleichzeitig. Und da sind dann zum Beispiel auch vielleicht gewisse Vorgaben, die man dort machen kann, ganz hilfreich, dass zum Beispiel alle, jeder Zahnarzt weiß, was ich damit meine, alle aus der 12-Uhr-Position entsprechend arbeiten. Damit hat man eine recht mittige Position hinter dem Stuhl und damit sollte also sowohl Rechts- wie Linkshänder dann auch entsprechend gut arbeiten können. Dann geht es aber schon weiter. Wie sieht es hinter dem Stuhl aus, wo die ganzen Dinge sind, die man dann entsprechend braucht, die ganzen Instrumente, Materialien und so weiter. Auch dort sollte eine kurze Drehung, eine Handbewegung sollte ausreichen, um dann das, was vielleicht direkt vor einem fehlt, dann noch zu ergänzen und das auch wiederum für Rechts- und für Linkshänder. Weil in der
Aber
Kieferorthopädie ist es so, sorry, wenn ich wieder total aushole. In der Kieferorthopädie ist natürlich wieder total spannend insofern, dass wir im Prinzip relativ kurze Stuhlzeiten haben. Also so ein klassisches Thema, wie viele jetzt auch zuhören, aus der allgemeinen Zahnheilkunde kennen, wo man dann wirklich meinetwegen eine Stunde oder so gebückt über den Patienten sitzt, das haben wir in der Kieferorthopädie so nicht. Wir haben im Prinzip die längsten Sitzzeiten am Stück, die sind vielleicht 15, 20 Minuten oder so. Das heißt, man hat die Möglichkeit, wirklich regelmäßig sich zu bewegen, seine Position kurz zu verändern, aufzustehen und so weiter. Also das vom Gesundheitsaspekt. Lass mich noch eine Sache ergänzen, damit ich die später nicht vergesse, nämlich Gesundheitsaspekt, der total gerne unterschätzt wird, ist natürlich auch Thema Praxislabor. Und dort geht es dann nicht nur darum, wie sitzt man dort, sondern auch, welche Luft atmet man zum Beispiel, welche Filter werden da genutzt und so weiter. Ganz, ganz viele Dinge. Und da ist auch die Verletzungsanfälligkeit tatsächlich noch ein bisschen höher als gleich mal direkt am Zahnarztstuhl selber. Und das war so als erster schneller Eindruck einmal.
Ja, ich finde so als erster schneller Eindruck, es zeigt sich aber trotzdem schon, dass so dieser wenn man ihn jetzt mal so nennt, ne, den perfekt eingerichteten Arbeitsplatz, dass er so auf mehreren Ebenen halt basiert, ne? Dass es eben nicht nur dieses Ergonom also auch ergonomisch ist, aber halt eben auch, wie gesagt, mit Geruch und Luft hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht jetzt im ersten Moment. Aber wenn das so alles perfekt eingerichtet ist und wenn man sich hier offensichtlich wohlfühlt dann bei der Arbeit, heißt es ja, ich müsste einen nicht perfekt eingerichteten Arbeitsplatz relativ schnell erkennen, oder? Wenn ich merke, so irgendwie das passt jetzt hier nicht, oder ich vergeude jetzt zu viel Zeit, oder ich muss zu lange Wege, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich muss zu
Ja.
lange Wege laufen. Ich müsste ihn doch dann eigentlich erkennen, oder?
Das ist auch eine mega interessante Frage, weil häufig sieht man, dass tatsächlich sich auch irgendwelche ungewollten Prozesse, also das ist quasi auch eine weitere Ebene, wie gerade schon ganz kurz angerissen, Thema Ergonomie versus Effizienz. Das heißt, natürlich müssen die Arbeitsplätze vor allem auch auf die Prozesstauglichkeit ausgerichtet sein, sprich, dass die Arbeit, die dort verrichtet werden soll, dass sie ungefährdet vonstatten gehen kann für Patient, für Mitarbeiter, dass sie schnell, effizient, sicher, sauber, hygienisch korrekt und ja, auch sinnvoll vonstatten geht und dass vor- und nachgelagerte Prozesse wie Vorbereiten, Aufräumen und so weiter, dass die auch optimal darauf abgestimmt sind. Das heißt, das ist so ein bisschen das Konglomerat dort. Und jetzt kommen wir quasi zu diesem Alltagsproblem, was man immer mal wieder sieht dort. Das kennt man auch, wenn man zu Hause ist, in der Küche arbeitet oder irgendwas oder im Garten oder so. Es bauen sich dort immer mal wieder irgendwelche total sinnlosen, sinnbefreiten Prozesse auf, als quasi Umgehungsstrategie für entweder einen nicht guten Prozess oder für irgendwelche Defekte oder für irgendwelche Abweichungen, die auftreten, wo es dann tatsächlich manchmal passieren kann oder auch, das sehe ich immer wieder in Praxen, wo sich so, sag ich mal, Dinge verselbstständigen, die dort überhaupt gar nicht mehr hingehören. Und das braucht tatsächlich wirklich schon immer mal wieder einen frischen Blick von außen. Sag ich mal, da komme ich wieder, nervt so ein bisschen als Chef quasi mit Kennzahlen, wenn plötzlich die Terminzeiten mit einem Mal nicht mehr eingehalten werden können, weil da irgendwie sich ein neuer Prozess neben dem eigentlichen Prozess etabliert hat, fällt das gar nicht so auf. Und viele haben das Gefühl, das haben wir auch an verschiedenen Stellen schon besprochen, dass so ein gewisser Aktionismus, eine Aktivität auch einfach vorgaukelt, dass man gerade hier was Sinnvolles tut, dass man viel tut. Also viel Trara, viel Blabla, viel Lärm und nichts, wenn man so will, fühlt sich manchmal an wie, boah, ich bin voll beschäftigt, ich mache hier voll die Arbeit, ich mache hier voll das Sinnvolle, wo man eigentlich sagen könnte, ey, mit zwei vernünftigen Handgriffen, einer rechts, einer links, wäre das ganze Thema total sofort erledigt. Und das gilt auch manchmal, oder gilt nicht nur manchmal, sondern wirklich extrem häufig tatsächlich auch für den Arbeitsplatz selber. Also was du gerade schon angerissen hast, Spaghetti-Diagramm oder so, ist so ein total sinnvolles Beispiel nochmal wieder, dass wir das nochmal aufgreifen. Also dieses Hin- und Herlaufen zwischen den Behandlungsräumen, wo man dann quasi die Wege nachzeichnet quasi und dadurch dann so eine spaghettiartige Kuddelmuddelzeichnung bekommt. Das ist ja nur ein Bereich, der jetzt quasi auf dem Praxisbereich dargestellt ist. Man kann das Ganze natürlich auch auf einen Arbeitsplatz beziehen, ja. Wenn man hier den Patienten vor sich liegen hat, dann sollte eigentlich der Fokus hier ist der Fokus, hier ist meine Handbewegung, da sind vielleicht meine Instrumentenablagen, da ist meine Assistentin oder so, die mir was angibt. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Blase, in der ich mich aufhalten sollte. Wenn ich dann aber noch hier hingehen, dahin, aufstehen, an eine Schublade gehen, sonst irgendwas, da rumlaufen oder dann merkt man auch sofort, dieses Spaghetti-Diagramm kann man auch im Kleinen entsprechend haben. Oder man
Ich sehe
nimmt auch
gerade so einen
irgendein
Oktopus
Instrument.
vor mir, der die ganze
Ja,
Zeit da
genau, dieses
war.
klassische Bild. Das kennen wir vielleicht aus dem Kindergarten noch, wo dann die Mama zum Muttertag gemalt wird mit 12.000 Händen, so einmal alle so rundherum. Der Inbegriff von diesem angeblichen Multitasking, was wir ja wissen, was nicht funktioniert. Nein, es funktioniert nicht mal bei Frauen. Sorry,
Ich wollte eben
da sagen alle
einwenden, hör
Studien.
mal, das ist.
Es ist nicht nur, dass wir Männer dazu vollkommen unfähig sind, es kann keiner wirklich effektiv und effizient durchführen, leider.
Okay.
Die heutige Folge wird präsentiert von Plusmile. Plusmile ist der Full-Service-Alleineanbieter von Ärzten für Ärzte. Plusmile bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring vom Top-Experten und das besonders nachhaltige GreenTech-Angebot mit patentierter ClearX 4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Aligner-Therapie revolutioniert? Dann melde dich jetzt an unter www.plusmile.de. Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Aligner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Aligner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.plusmile.de.
Wir hatten jetzt kurz die Ergonomie auch nochmal angesprochen, ne? Das ist ja so dieser Klassiker. Irgendwie mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, auch in anderen Bereichen, dass man guckt, dass die Arbeitsplätze ergonomisch eingerichtet sind. Und ich glaube, wenn man es so runterbricht, ist ja dieser Grundgedanke der Ergonomie, dass sich quasi die die Gegenstände oder die Möbelstücke an den Körper anpassen lassen und nicht umgekehrt. Also, dass der Körper sich nicht an das Möbel anpassen muss, sondern dass es quasi zusammenpasst, weil eben individuelle Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Was mache ich denn, wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite, der vielleicht 2 Meter groß ist und ganz andere Abmessungen hat als ich? Verliere ich da nicht auch extrem viel Zeit, wenn ich dann immer wieder die Arbeitsmittel und alles wieder neu strukturieren muss?
Wenn man das machen würde, dann wäre das sicherlich total ineffizient. Bin ich
Hm.
total bei dir. Zum Glück gibt es da viele Hilfen dabei. Einmal, ich fange tatsächlich mal genau damit an. Ich habe aber noch was anderes im Sinn, wo ich gleich darauf antworten will, weil das auch so eine, sag ich mal, so eine Misskonzeption manchmal ist, die daraus entsteht. Also Nummer eins, die meisten Behandlungsstühle, wissen wir eigentlich alle, hoffentlich, haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und da macht es total Sinn, dass man diese Einstellungsmöglichkeiten auch fest programmiert. Und da eventuell dann auch quasi statistisch arbeitet. Das heißt, ich sage mal einfach, für alle, die unter 1,70 sind, gibt es eine Einstellung und für alle, die über 1,70 sind, gibt es eine Einstellung. Oder kann auch eine andere Zahl, hängt davon ab, wie die Praxis ist. Ich meine, kennt man ja auch in vielen Autos mittlerweile, wenn man einmal einen Sitz hat, wo man je nach Fahrzeugnutzer oder so die Sitzeinstellung hat, die vielleicht vom Schlüssel sogar erkannt wird. Müsstet ihr alle wissen, Zahnärzte fahren ja angeblich alle Porsche oder irgendeinen super Sportwagen,
Die
ne?
haben Memory-Funktion, ja.
Insofern werdet ihr ja wohl hoffentlich so eine Sitzeinstellung kennen. Also da ist es natürlich auch super praktisch, wenn man sich mit jemandem das Fahrzeug teilt, dass man dann nicht jedes Mal wieder Kurbel, Kurbel, rauf und runter, hin und vor, Seitenspiegel, alles ist ja voll nervig. Und das Gleiche, was man dort dann sieht, hat man dann auch in der Behandlung. Das muss man ändern. Und da muss man dann aber auch gewisse Kompromisse dann schon mal eingehen können, dass man, und jetzt kommt, sag ich mal, da, wo ich jetzt nicht ganz mit dem übereinstimme. Ergonomie war teilweise mal so verschrien, dass man gesagt hat, okay, jeder Mitarbeiter braucht einen Sitzball oder man muss unbedingt diese Sattelstühle haben und dieses ganze Gedönse. Das mag auch teilweise sinnvoll und hilfreich sein, aber es ist nicht nur so. Die Bedingungen oder die, sag ich mal, die Bedürfnisse und auch manchmal die Notwendigkeiten, die kann man natürlich unglaublich individuell auf einzelne Mitarbeiter einstellen. Aber wer da mal einen Betrieb hat, der mehr als 3 Mitarbeiter hat, wird dann relativ schnell feststellen, das wird richtig super aufwendig, wenn dann plötzlich jeder einen eigenen Stuhl hat. Wir haben das oft im Labor. Da kommt jeder Techniker und sagt, ja, ich brauche einen anderen Stuhl, ich brauche einen anderen Stuhl, ich brauche einen anderen Stuhl als der und der und der. Und da ist Statussymbol dann irgendwo dann manchmal der Arbeitsstuhl, wo man auch sagen muss, ja, okay, ich kann auch vierstellig für einen verdammten blöden Arbeitsstuhl im Labor ausgeben. Ich kann aber auch meine Arbeitsprozesse so gestalten, dass ich da gar nicht so drauf angewiesen bin. Und da komme ich jetzt in der KFO direkt nochmal wieder drauf. Das sage ich mal, man dort teilweise, ich will jetzt nicht sagen, man muss hier ganz einfachste Mittel oder so haben. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es muss schon vernünftig sein und auch, sage ich mal, nachhaltig in einer gewissen Weise auch sein. Aber durch die Gestaltung der Prozesse, dass man die Abschnitte, die Sitzabschnitte vielleicht relativ kurz macht, dass man Bewegungsmuster entsprechend von vornherein so plant, dass man unterschiedliche Bewegungen wahrnehmen kann, dass man halt eben nicht wie eingemauert dort ewig lange sitzt. Dadurch kann man einfach auch ganz, ganz viel machen, was, sag ich mal, erwiesenermaßen auch viel gesünder ist, als, sag ich mal, ja, 1,5 Stunden auf dem Sitzball sitzen, der kann noch so toll sein. Die Haltung wird irgendwann nachgeben, das
Ja,
funktioniert
klar.
nicht, das wird Probleme hervorrufen. Während wenn ich regelmäßig meine Bewegung verändere und mal von links, mal von rechts aufstehe, Patienten hole, wieder zurückgehe oder am Behandlungszimmer 2 gehe oder sonst irgendwas, dadurch ist das eigentlich sehr gut entsprechend abgreifbar. Da ist es wirklich, dass wir eher unter diesen Ineffizienzen leiden, dass, sag ich mal, die Dinge gar nicht richtig funktionieren oder die Schubladen schlecht bestückt sind, dass sie nicht in Reichweite sind und solche Sachen, die viel eher problematisch sind.
Okay. Also ich lerne daraus, ich überlege ja immer, was man aus dem Podcast dann so mitgenommen hat, ne? Und wenn ich das jetzt so zusammenfasse, heißt das, wenn ich in die perfekte Arbeitsplatzorganisation investiere, also meine Zeit, meine Mühe, das, was ich darüber weiß, dann habe ich zum einen den Vorteil, dass ich einfacher arbeiten kann, dass ich effizienter arbeiten kann auch. Und ja, ich glaube auch, dass ich die Modernität meiner Praxis unterstütze, ne? Weil letztendlich auch die Mitarbeiter wieder zufrieden sind und dann sind die Kunden zufrieden.
Ja,
Das sehe
genau.
ich so.
Also das ist das positive Outcome. 100% bin ich dafür. Und
Ja.
sage ich mal, aus Management-Sicht würde ich da nochmal die andere Seite ganz kurz anschauen, weil wir kommen immer wieder zurück zu so einem sehr, sehr ähnlichen Punkt. Denn am Ende des Tages müssen wir unsere Prozesse genau kennen und wir müssen auch unsere Mitarbeiter genau kennen und deren Stärken- und Schwächenprofile. Erst dann können wir eine ergonomische Situation für die entsprechend auch brauchen, wovon natürlich auch der Patient dann wieder. Und das ist ein ganz schöner Punkt, den du gerade hattest, noch mit der Patientenzufriedenheit. Die indirekte Patientenzufriedenheit durch die Ergonomie, durch die effizienten Prozesse, dadurch, dass auch die Mitarbeiter zufrieden und so weiter, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch nochmal, dass man sich vielleicht auch nochmal die Ergonomie für den Patienten selber anschaut. Ganz kurz, ich will das nicht überstrapazieren, jetzt anreißen, aber wer sich schon mal auf seinen eigenen Behandlungsstuhl gelegt hat, der wird auch schon mal feststellen, okay, habe ich mir jetzt vielleicht auch anders vorgestellt, wenn ich jetzt hier eine Stunde drauf liegen müsste. So geil ist das eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Und dann muss ich vielleicht noch den Mund die ganze Zeit aufhalten. Das heißt, auch hier kann man nochmal reindenken im Sinne Patientenkomfort, je nachdem, welche Maßnahme das ist. Wie kann man die auch nochmal im Rahmen des ergonomischen Prozesses mit optimieren, dass man also diese eine Blickrichtung dann auch nochmal
Ja.
entsprechend
Ja,
reinnimmt.
was mir da, jetzt habe ich noch eine Ergänzung, was mir dabei aufgefallen ist gerade, wenn man diesen Blickwinkel mal wechselt, ne, oder wenn man, ich sage jetzt mal, in diese perfekte Arbeitsplatzorganisation investiert, ich glaube, dass es auch dann auf, in Anführung, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich aufgeräumter wirkt und dadurch wirkt man auch kompetenter, glaube ich, ne? Weil es ist ja schon, ich habe nachher einen Zahnarzttermin und ich finde das immer sehr angenehm, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, was dieser Mensch da tut. Und ich glaube, das ist, ne, das ist ja auch damit verbunden mit der Arbeitsplatzorganisation, dass dieses
Ja, oder
Gefühl, der weiß, was er
genau,
macht.
ich glaube, du meinst nicht, du weißt, was der Mensch dort tut, sondern du hast das Gefühl, dass der Mensch weiß, was er tut oder sie tut.
Ah ja, genau, das ist ja noch viel wichtiger.
Genau, das ist aber tatsächlich so. Chaos ist niemals ein Zeichen von Kompetenz und von Sicherheit für jemanden, der sich in die Hände gibt. Also finde ich auch nochmal total wichtig, dass du das genau ansprichst. Also das ist auch so ein Punkt, der, sag ich mal, der perfekte Arbeitsplatz und auch Arbeitsplatzsicherheit und, sag ich mal, Arbeitsplatzbeherrschung spielt auch immer dann genau eine große Rolle, wenn es, sage ich mal, wenn es nicht läuft, wie es sollte. Wenn zum Beispiel Stress
Stimmt,
aufkommt und die
ja.
Leute anfangen, schnell zu werden, weil sie denken, sie müssen jetzt irgendwie besonders was machen, dann wird schnell aufgestanden, schnell hingesetzt, schnell rumgelaufen. Das auch. Erstens erhöht sich direkt die Fehleranfälligkeit. Es erhöht sich auch die Unfallgefahr für Patient, für einen selbst. Es erhöht sich aber auch der unprofessionelle Eindruck. Also da auch immer, ich nehme immer wieder gerne das Beispiel für alle die jetzt so vielleicht knapp mein Jahrgang sind oder so. Denk mal an James Bond vor Daniel Craig, falls sich da noch irgendjemand dran erinnern kann. Da gab es Pierce Brosnan. Und während so der Daniel Craig, der hat ja total mit dem Genre gebrochen, weil das war plötzlich einer, der hat geflucht, der hat gesoffen, der hat geschwitzt, der wurde verletzt, der hat geblutet, der war dreckig. Das war ja für einen James Bond total untypisch. Wenn man alle anderen davor anschaut und da war, sag ich mal, die Spitze des Eisbergs, war so ein bisschen der Pierce Brosnan, der lief. Durch Explosion lief der ganz locker, geschmeidig, mit der gleichen Haltung wie immer, der gleiche Gesichtsausdruck wie immer. Er hatte kein Staubkörnchen irgendwo, keine Schweißperle auf der Stirn. Das ist so der Inbegriff der Souveränität. Und das ist auch ganz schön. Kommt nämlich in Skyfall auch nochmal ganz gut zum Tragen, wo dieser beste Bad Boy ever dort den James Bond um den See dort herumjagt. Und dann sagt er zu ihm, oh, James. Das ist so oldschool, dieses Rennen und dieses Schießen und so, ja, so dieses, das war so richtig dieser Inbegriff, wo man sagt, hey, das können wir uns mal für unseren Service merken. Dieses Rennen, dieses Schwitzen, das ist vollkommen outdated, das ist vollkommen falsch. Cool, koordiniert, kontrolliert, das ist das, wie man eigentlich sich, wie die Ausstrahlung sein sollte dort, finde ich.
Super. Ja, alles klar. Ja, mal dann vielen Dank. Wir merken uns, wir leiten die Kieferorthopädische Praxis wie James Bond der 90er Jahre und dann funktioniert das.
Alles klar, vielen Dank.
Super.
Dann bis bald, liebe Leute.
Jo,
Ciao.
danke, ciao.
You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review, and tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.